Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Ich freue mich, dass wir heute zusammen in die Bibel reinschauen dürfen und gucken, was Gott uns zu sagen hat. Und ich möchte gerne zu Anfang beten und möchte bitten dafür, dass wir einmal gemeinsam aufstehen. Herr, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben, Herr, dass wir daraus einfach Wahrheiten für unser Leben hinausnehmen können. Herr, ich danke dir, dass du zu uns sprichst. Und auch wenn es manchmal vielleicht Botschaften sind, die uns nicht gefallen, Herr, dann möchte ich trotzdem bitten, dass wir das ernst nehmen und dass wir das an unserem Leben anwenden, Herr. Ich bitte, dass du mich segnest, dass ich nichts Falsches sage, dass ich einfach dir nicht im Weg stehe, wenn du zu den Menschen reden möchtest. Amen. Ja, der Gottesdienst hat angefangen und ich dachte mir, okay, das Lied, das passt nicht ganz zu dem, was ich sagen möchte. Aber ich sage, das Gute an biblischen Nachrichten, man kriegt die immer irgendwie verbunden und irgendwie passen die alle irgendwie zusammen. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte anfangen. Und zwar musste ich bei der Vorbereitung des Themas heute ein bisschen dran denken, an ein kleines Beispiel. Und zwar, wenn ihr jetzt ein bisschen näher kommen würdet und euch meine Zähne angucken würdet, dann sehen die erstmal in Ordnung aus. Es gibt noch wahrscheinlich schönere, aber die sehen in Ordnung aus, das ist nicht schlimm. Wenn man da ein bisschen weiter nach hinten gucken würde, dann fühle ich mit meiner Zunge manchmal Sachen, die mir ein bisschen Angst machen. geht es meinem Mund trotzdem gut? Ja, doch, es geht im Großen und Ganzen, ist alles super. Ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Im Großen und Ganzen geht es gut. Sollte ich trotzdem was dagegen machen? Höchstwahrscheinlich schon, weil wenn ich das ein bisschen länger so abwarte, dann wird das wahrscheinlich nicht so gut werden. Und das ist ein kurzes Beispiel von dem, was wir uns heute zusammen angucken möchten. Und meine Überleitung zu meiner eigentlichen Predigt heute möchte ich in einer bestimmten Art und Weise machen. Und ich möchte euch fragen hier vorne, wisst ihr, was ich jetzt auf jeden Fall lassen sollte, wenn meine Zähne eh schon ein bisschen schlechter sind? Was sollte ich auf jeden Fall nicht machen jetzt? Ja, ich höre ganz viel geflüsterte Süßigkeiten hier. Und eine dieser Süßigkeiten, die ich generell nicht essen sollte und auch nicht darf, bei mir dann tut's direkt weh, ist Mauam. Ich mag sie, aber ich kann sie überhaupt nicht ab. Aber Mauam hat noch eine andere Eigenschaft, die ich mir heute zugute machen möchte, und zwar die Art, wie die Buchstaben angeordnet sind. Wir haben Mauam, ist vorwärts und rückwärts genau gleich. Wenn man es von nach vorne liest, von hinten liest, ist immer das Gleiche. Und diese Sache, dass das so ist, das nennt sich Palindrom. Und Palindrom ist nicht die Zahnkrankheit, die daraus entsteht, sondern das ist die Anordnung, wenn man das von vorne und hinten gleich liest. Zum Beispiel ist auch Level ein Palindrom oder Retter. Und meine Predigt wird heute komplett im Stil dieser Palindrome sein. Aber ich möchte jetzt auch aufhören mit Fachbegriffen und komischen Worten, die man nicht zuordnen kann. Deswegen fange ich mit meinem ersten Palindrom an. Und das heißt Begeb. Eigentlich würde man sagen Begib, aber damit das besser passt, habe ich das Wort Begeb. Also wir begeben uns jetzt erstmal in die Schrift und möchten zusammen Offenbarung 2 lesen. Und das Gute, wenn man Bibelstellen quasi zugeordnet bekommt, dann ist man nicht, also man ist generell ja nicht verantwortlich, wenn man die Bibel liest und auslegt, was Gott uns sagen möchte. Und deswegen bin ich ganz beruhigt, wenn ich heute was sage, was in dem Text steht, dass das kein Angriff von mir auf euch ist oder sonst irgendwas oder von sonst wie, sondern wir möchten zusammen Gottes Wort lesen. Und ich habe diese Stellen, musste ich für eine Facharbeit in der Bibelschule ausarbeiten. Und fand das so wichtig, dass ich dachte, okay, das möchte ich auch weitergeben. Wir lesen in Offenbarung 2. Offenbarung 2 und 3 sind die Sendschreiben, wo Jesus dem Johannes sagt, dass er gewissen Gemeinden in der heutigen Türkei einen Brief schreiben soll. Jesus zieht Bilanz und guckt, wie haben sich die Gemeinden bis jetzt entwickelt. Ungefähr 100 nach Christus geschrieben, also 70 Jahre nachdem Jesus gestorben ist oder 60 um den Dreh. Das heißt, sind schon ein paar Jahre ins Land gegangen. Wo Paulus da war, ist auch schon 30 Jahre her. Das heißt, die Gemeinde ist schon gefestigt, das ist schon eine gewachsene Gemeinde oder generell die Gemeinde, an die es geschrieben wird. Und in diese Zeit hinein kriegt Johannes die Offenbarung von Gott, also die gesamte Offenbarung, die wir vor uns haben, und speziell Kapitel 2 und 3, was persönliche Nachrichten an die Gemeinden beinhaltet. Und so möchte ich direkt einmal mit euch den Vers 1 lesen. Da stellt Jesus sich nämlich vor und auf eine absolut grandiose Art und Weise. Er schreibt nämlich: Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Das hört sich vielleicht erstmal sehr, sehr hoch an, oder ich meine, ist es auch, weil wenn Gott sich vorstellt oder wenn Jesus sich vorstellt, dann ist das nichts, was wir einfach so unter den Teppich kehren. Jesus stellt sich als jemand vor, der die sieben Sterne in seiner Hand hält. Die sieben Sterne werden davor erklärt als entweder Engel oder Vorsteher von Gemeinden. Das heißt, Gott hält oder Jesus hält die Gemeinden oder die Vorsteher in seiner Hand. Und zum anderen, der inmitten der sieben Leuchter wandelt. Die sieben goldenen Leuchter werden auch in Kapitel 1, Vers 20 als eben diese sieben Gemeinden identifiziert. Das heißt, Jesus wandelt inmitten dieser Gemeinden, zu denen er schreibt. Er schreibt nicht nur von oben herab, sondern er ist mitten unter ihnen. Und die ganzen Probleme oder auch die guten Sachen, die er ihnen sagt, er weiß um die, weil er mitten unter ihnen ist. Und so fängt er auch an, weil, wie gesagt, Jesus kennt die Gemeinden und Jesus weiß um die Gemeinde, weiß, wie es um die steht. Und so fängt er an mit, ich habe das zweite Prinzip genannt, das ist Beleb. Also beleben oder jemanden quasi aufheben, wertschätzen. Das sehen wir in den Versen 2 und 3. Also immer noch Offenbarung 2, Verse 2 und 3. Da schreibt, also das ist jetzt das ist die wirkliche Wahrheit, die wirkliche Nachricht von Jesus. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast sie geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren um meines Namens willen. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Hier sehen wir die Gemeinde, das war eine sehr, sehr hart arbeitende Gemeinde. Eine Gemeinde, die sehr viel Sachen gemacht hat, die viel unterwegs war, die viel erleidet hat auch. Die hatten viele Anfechtungen und die hatten viele Probleme gehabt nach außen hin. Aber sie haben wirklich standhaft ausgeharrt, wie es hier heißt. Und sie haben, wenn Leute kamen und mit Wahrheiten kamen und gesagt haben, Jesus möchte, dass ihr so und so lebt oder möchte, dass ihr das und das macht. Wir werden in Vers 6 gleich nochmal auf eine spezielle Art und Weise von diesen Leuten eingehen. Dann waren sie gleich, dass sie gesagt haben, nein, das stimmt nicht. Sie haben die geprüft und haben gesagt, ihr seid falsche Apostel, ihr seid Irrlehrer und haben sie abgewiesen. Weil solche Leute haben keinen Platz in der Gemeinde Gottes. Und das hält Jesus ihnen hier zugute. Er sagt, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und alles das, was du getan hast für das Reich Gottes. Die ganzen Bemühungen, es ist nicht leicht, wenn man Leute aus dem eigenen Dorf vielleicht abweisen muss. Das kann vielleicht zu persönlichen Reibereien irgendwie werden, weil die diese geistliche Perspektive nicht haben. Genau, und das ist etwas, was die Gemeinde richtig gut tut. Deswegen habe ich diesen Aspekt auch Beleb genannt. Also Jesus belebt die Gemeinde, er wertet sie auf, er stellt sie in diesem Punkt hoch und quasi dass sie werden lebendig, und wenn man ein Lob bekommt, dann haben wir das heute gesehen, dann belebt das einen Menschen oder ein Lebewesen, dass sie sich gut fühlen, weil Lob ist für uns Menschen halt immer was Gutes, also meistens. Manche können auch damit nicht umgehen, aber genau. Und das Interessante ist, selbst unser kompletter Abschnitt heute ist wie so ein Mauer im Wort aufgebaut. Es fängt an, dass Jesus sich vorstellt, Dann belebt er und wir kommen jetzt zum Zentrum. Quasi, wir können uns das vielleicht wie ein Tal oder wie eine Spitze vorstellen. Und wir kommen jetzt zum Zentrum von diesem ganzen Abschnitt. Und der befindet sich in Vers 4 und 5. Und wenn wir uns das wie ein Tal vorstellen, dann wird das wahrscheinlich beim Lesen von der Gemeinde auch eher wie ein, ja, wie ein Tal gewesen sein oder wie etwas sehr, sehr Erdrückendes. Weil nach diesem ganzen Lob, nach diesen ganzen guten Sachen, die Jesus über diese Gemeinde gesagt hat, kommen wir jetzt zu einem Punkt. Und das ist ein Vers oder eine Verse, die mich sehr, sehr lange schon beschäftigen. Und ich habe den dritten Punkt, also dieses Tal, diesen unteren Punkt am Tal, wenn wir jetzt diesen Vergleich weiternehmen, das habe ich Beheb genannt. Also Jesus möchte Fehler beheben, Sachen, die nicht gut sind, möchte er beheben. Und deswegen gibt er diese beiden Verse jetzt noch. Und Andreas hat vor, ich glaube, keine Ahnung, 6, 7 Jahren mal über diesen Abschnitt gepredigt. Und seitdem ist mir das wie ein Hammer in meinem Kopf drin geblieben, dieser Vers 4. Und ich möchte ihn einmal mit euch zusammen lesen. Oder Vers 4 und 5 zusammen. Nee, ich lese erstmal nur Vers 4. Also er hat das ganze Gute erstmal aufgezählt. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und das ist, ich denke, das war für die Gemeinde ein Stück weit ein, ja, ich würde nicht sagen Schlag ins Gesicht, aber schon etwas, was sie nicht leicht verkraften konnten. Wenn man so viel Gutes gesagt bekommt, dann ist man vielleicht in einem Modus, wo man sagt, okay, wir sind ganz gut dabei, wir machen eigentlich ganz viele gute Sachen und wir arbeiten und wir rackern. Aber Jesus hat etwas ganz, ganz Wichtiges, was er ihnen vorhält, wo er ihnen einen Spiegel vorhält und sagt, das geht so nicht. Und wie gesagt, also als ich zum ersten Mal quasi über diesen Vers gestolpert bin durch die Predigt, war das für mich so, es war für mich auch wie ein Schlag ins Gesicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ist das wirklich eine Sache, die sich bei mir durchzieht. Und ich bin immer dabei und sage, okay, ich will dahin zurück. Und man könnte sagen, okay, Arthur, seit 7 Jahren schaffst du es nicht, deine erste Liebe wiederzukriegen. Wie hast du es überhaupt geschafft, dass jemand dich predigen lässt vorne? Und da möchte ich sagen, so, es ist ein Prozess und es ist halt mit Liebe ist das so eine Sache. Uns wird hier befohlen, dass, oder beziehungsweise eigentlich den Ephesern, aber ich möchte generell, dass wir, wenn wir so einen Text lesen, dass wir das an uns dranlegen und gucken wie eine Schablone, ob das nicht auch zu uns passt. Und als ich das gelesen habe und dachte mir, okay, das passt sehr, sehr gut zu russlanddeutschen Gemeinden, dieser Abschnitt. Und deswegen müssen wir uns immer wieder prüfen, auch wenn uns das überhaupt nicht gefällt. Weil wenn jemand zu uns sagt, du bist lieblos, dann ist das nichts, worüber wir uns freuen. Es ist nichts, wo wir jetzt jubeln und sagen, wir haben richtig gute Referenzen bekommen und gesagt, dass wir lieblos sind. Genau, deswegen gibt Jesus aber direkt noch einen Lösungsvorschlag mit. Er lässt die Gemeinde nicht einfach nur stehen. Das ist jetzt ein Lösungsvorschlag. Ich habe das für mich so gesehen, okay, das ist ein Paradebeispiel von Ermahnen und Ermutigen gleichzeitig. Das geht hier Hand in Hand in Vers 5. Da schreibt Jesus nämlich, bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Also irgendwie der Verlauf von diesem Kapitel oder von diesem Abschnitt ist irgendwie sehr, sehr drastisch. Weil erstmal, Jesus stellt sich vor als der Hocherhabene. Dann lobt er die Gemeinde und sagt, ihr macht gute Werke für mich und alles. Und dann hätte man nicht erwartet, dass so ein drastisches Lob kommt. Tu Buße, sonst werde ich dich von den aus der Reihe der Gemeinden ausstoßen. So eine heftige Androhung hatten die nicht erwartet, als die als sie zum ersten Mal diesen Brief gehört haben, denke ich mal. Und Jesus sagt zu ihnen ganz, ganz klar, tue Buße und tue die ersten Werke. Geh zurück, bedenke, wovon du gefallen bist. Geh mal in dich, geh zurück und guck, wie warst du, als du angefangen hast? Wie warst du in deinem Glaubensleben, als du angefangen hast? Viele ziehen hier auch den Vergleich mit einem Ehepaar oder mit einem Liebespaar. Und ich merke das bei mir selber, dass die ersten Werke haben nachgelassen. Und ich bringe nicht mehr so oft Blumen und ich halte nicht mehr so oft die Tür auf. Ist es gut? Es ist nicht gut, nein. Deswegen ist ja auch diese ganz klare, wenn wir das jetzt auf das Geistliche beziehen. Was haben wir getan, als wir frisch zum Glauben gekommen sind? Also bei mir war das so, wie habe ich lebendig davon erzählt und ja, teilweise einfach Leuten, die auch das gar nicht hören wollten. So sah es bei mir aus, die ersten Werke. Volles Gottvertrauen in Situationen, die ich eigentlich nicht gemeistert hätte. Und jetzt habe ich immer wieder Angst vor einer Predigt, wo ich halten muss und ich weiß, ja, Gott hat doch durchgetragen. Gott hat doch immer durchgetragen. Und gerade da, wo du schwach bist, hat er dich durchgetragen. Und deswegen sagt Gott hier, bedenke, wovon du gefallen bist. Weil das waren jetzt für mich einer der ersten Werke, die ich getan habe. Und ich merke immer, ich komme nicht dahin zurück, dass ich das mit so einer Leichtigkeit wieder tue. Ich komme nicht dahin zurück, dass ich mich wirklich einfach voll und ganz in Gottes Abhängigkeit legen kann und ihm die Situation einfach abgeben kann. Und ich merke, dass ich immer wieder Buße tun muss, weil es ist keine Entschuldigung zu sagen, ich bin so, ich schaffe das nicht. Das ist absolut keine Entschuldigung. Weil Gott fordert uns dazu auf, Buße zu tun. Er fordert uns auf und auch im Epheserbrief, das ist so paradox irgendwie. Gott befiehlt ihnen zu lieben. Gott befiehlt den Männern, die Frauen zu lieben. Und das ist nicht etwas, und das haben wir schon oft gehört, das ist nicht etwas, was ich nach Gefühlswallung mache oder nach, wie es mir gerade geht, sondern das ist eine wirklich bewusste Entscheidung, dass ich zu meiner ersten Liebe zurückkehre. Und das geht nicht, indem wir einfach so weiterleben, wie wir weiterleben. Es geht nicht, indem wir uns einfach in unserem Trott, in unserem Tal, in dem wir uns befinden vielleicht, oder in dem sich auch die Gemeinde hier befand, das geht nicht, dass man dort einfach stehen bleibt. Und ja, Abi, als du gesagt hast am Anfang mit den ganz vielen Segensworten, da habe ich mich gesagt, okay, jetzt sind hier so viele gute Worte und ich werde heute vielleicht ein bisschen was nicht so Angenehmes sagen. Aber dass Gott oder dass Jesus zu seiner Gemeinde hingeht und sie ja einfach gewähren lässt. Wenn sie Fehler hat, wenn sie Probleme hat und Jesus sagt, ist okay, ich liebe dich so sehr, du musst das nicht verändern. Nein, Jesus sagt genau das andere. Jesus zeigt ihnen auf, wo ihre Fehler sind, weil er ganz genau weiß, wenn sie diese Fehler weiter in ihrem Leben behalten, dann werden sie daran zugrunde richten. Die werden daran zugrunde gehen und die komplette Gemeinde wird das zerstören. Deswegen ist es ein purer Liebesbeweis, dass Jesus hier so kommt und sagt, tut Buße, sonst werde ich euch verstoßen. So hart das auch klingt, so hart das vielleicht auch für dich klingen mag, der du vielleicht einen Gott kennst, der nur Liebe ist. Liebe ist nicht immer nur, wir betüddeln uns. Und Liebe ist nicht immer nur, dass es dem anderen immer eine Hauptsache in Watte packen. Manchmal ist es auch ganz klar vor den Kopf stoßen. Manchmal ist es ganz klar, die Bibel in die Hand zu nehmen und sagen, hör mal, hier liegen wir alle falsch. Hier sind wir falsch unterwegs. Und das Interessante ist, bei dem Ausarbeiten dieser Stelle ist mir die Gemeinde in Thyatira noch aufgefallen. Und die scheint jetzt vielleicht, okay, das ist jetzt ein bisschen so, als ob irgendwie ein Exkurs, ein Ausweg, aber die Gemeinde in Thyatira, das ist genau das Spiegelbild von der Gemeinde in Ephesus. Wir lesen auch in Offenbarung 2, ab Vers 19, also 19 und 20, da sagt Jesus zu der Gemeinde in Thyatira, ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Also hier sehen wir das einmal, das komplette Gegenteil, wo Gott die Gemeinde lobt. Ihr habt eine starke Liebe, vielleicht eine starke Liebe zu untereinander oder zu den nichtgläubigen Menschen, eine starke Liebe zu Gott. Und dann könnte man sagen, okay, die Gemeinde ist perfekt, weil die hat ja diese Liebe. Aber dann genau das, was dann wiederum die Epheser gut machen, dass sie sich ganz, ganz klar von ihr Lehren abgrenzen, wird dieser Gemeinde hier zum Fallstrick. Dass die so eine starke Liebe haben, dass sie sagen, alles ist in Ordnung. Wir nehmen das noch mit rein. Wir nehmen noch Unzucht noch mit rein und sonstige andere Sachen, die absolut nicht gehen. Und da möchte Jesus uns hier ein Gesamtbild zeigen, dass es nicht, also dass diese Extreme nicht gut sind. Dass wir nicht sagen, okay, wir haben zu wenig Liebe, wir gehen jetzt komplett ins Extreme und finden jetzt alles gut und sind jetzt für alles, was auf uns zukommt. Da möchte ich ganz klar sagen, dass Liebe nicht gleich Toleranz ist. Liebe, ich hatte das gerade eben schon gesagt, Liebe kann auch manchmal vor den Kopf stoßen. Und Liebe kann auch manchmal wehtun, aus dem Grund, weil man dem anderen die Wahrheit sagen muss. Und ja, ich weiß, vielleicht ist das keine Nachricht, die man hören möchte, wenn man sonntagmorgens in eine Gemeinde kommt und auch nicht als fröhlicher Mensch unbedingt bringen möchte. Aber wie gesagt, das ist das Gute, wenn man einen Text vorgegeben bekommt. Man kann nur das sagen, was da drin ist. Und ich kann nicht mehr sagen und nicht weniger. Genau. Aber bei dieser ganzen, ich würde nicht Negativität, aber bei diesem ganzen runterkommen und sich mal wieder besinnen, bleibt Jesus nicht da stehen. Und das ist, was ich für mich auch nochmal hier rausgenommen habe. Das Tal ist jetzt erreicht und wir sind jetzt hier beim Beheben. Und Jesus möchte Fehler in der Gemeinde beheben, aber er spricht sie nicht an, sondern er tut es auch. Er fängt an, die Gemeinde wieder hochzuheben. Er fängt wieder mit einem belebenden Aspekt an. Er fängt wieder an, die Gemeinde aufzuwerten. Und zwar sehen wir das in Vers 6, gerade diesen Gegensatz zu der Gemeinde in Thyatira, wo er sagt, in Kapitel 2, Vers 6, aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Das kam jetzt ziemlich überraschend, weil irgendwie war man jetzt in so einem Modus, okay, ja, wir wurden jetzt fertig gemacht, also jetzt aus Sicht der Epheser. Gott hat uns jetzt richtig kaputt gehauen und uns erstmal gezeigt, wo wir erstmal Fehler haben und so. Aber ja, Jesus möchte uns zurechtweisen. Und wenn wir dadurch in eine Trauer über unseren geistlichen Zustand geraten, ist das erstmal gut. Aber er möchte uns nicht dort lassen. Er möchte uns helfen, dass wir aufstehen, dass wir von da aus losgehen. Und so ist er auch zu der Gemeinde der Epheser hier, dass er sagt, du hast, aber dieses wiederum hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast. Und die Nikolaiten, über die ist nicht sehr viel bekannt. Man vermutet, dass sie ähnlich wie diese Isabel oder die Prophetin Isabel in den Versen 20 und weiter, dass sie ähnlich wie die war. Das waren viele Sekten, die sich um die christlichen Gemeinden geschart haben und die wirklich ein ausschweifendes Leben proklamiert oder gesagt haben, dass man das machen darf als Christ. Da waren Sachen wie, wenn du Unzucht getrieben hast, dann bist du am achten Tag wieder rein. Also völliger Schwachsinn. Oder wenn du Götzenopferfleisch, oder du darfst gewisse Sachen, die nicht gehen, also hier ist es viel mit Götzenopferfleisch verbunden, gerade weil es dann auch mit Götzendienst verbunden war, was Gott niemals gut heißt. Aber die sagen, ja okay, wenn wir dann einfach darüber beten, dann können wir einfach bei dem mitmachen, was die anderen machen. Das heißt, bei irgendeiner Sache, wo ein Christ nichts zu suchen hat, ja okay, wir beten jetzt kurz und dann machen wir das trotzdem. Solche Sachen waren bei denen in Ordnung und das ist, das geht nicht, das ist ganz klar. Also für mir ist es ganz klar. Und Jesus sagt zu ihnen, das habt ihr, dass ihr die Werke der Nikolaiten hasst. Und das ist so eine Sache, Gott hasst die auch, also die Werke der Nikolaiten. Das ist auch interessant, dass er nicht die Menschen an sich hasst, sondern dass er die Werke hasst. Und das ist eine Sache, die er ihnen dann wieder zugute hält. Er sagt, ihr habt zwar einen Makel, aber ich möchte euch wissen lassen, dass ihr auch stark seid in dem Bereich. Und möchte das nochmal ins Gedächtnis rufen, dass die eigentlich menschlich gesehen ziemlich gut unterwegs sind. Und dann schließt er diesen Abschnitt wieder mit einem, wenn wir unser Tal wieder vor Augen haben, dann schließt er fängt hier oben an, geht einmal runter und endet wieder hier oben. Und das lesen wir in Vers 7. Da sagt Jesus noch einmal ganz, ganz klar. Und da möchte ich auch jetzt an euch einmal möchte ich euch herausfordern, wenn ihr jetzt ein Ohr habt, wenn ihr Ohren habt, dann hört jetzt zu, weil das sagt nämlich auch unser Text. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Also auch hier wieder, erstmal sehen wir von Gottes Herrlichkeit oder von Jesu Herrlichkeit, Dann unser ganzer Versverlauf. Und jetzt stellt Jesus wieder seine Herrlichkeit in Ewigkeit dar. Und hier ist ganz, ganz klar die Parallele zum Garten Eden zu ziehen. Der Baum des Lebens, das Paradies, in Jesu Gegenwart wieder zu sein. In Vers 1 lesen wir, Jesus wandelt unter den Gemeinden. Und in Vers 7 lesen wir, wer überwindet, der wird bei ihm wandeln. Der wird zu ihm kommen und wird vom Baum des Lebens essen, wird im Paradies mit Gott zusammen oder mit Jesus zusammen sein und wir dürfen seine Herrlichkeit sehen. Mit der Beschränkung, also geknüpft daran, dass wir Überwinder sind. Und Überwinder zu sein, ist unter anderem das, was wir hier in unserem Abschnitt gelesen haben. Aber auch viele, viele andere Sachen, die uns in der Bibel mitgegeben werden, wo wir uns ganz klar von Sünde trennen sollen, wo wir aber bei der ganzen Rechtgläubigkeit und bei der ganzen Reinheit der Gemeinde nicht vergessen dürfen, wofür wir hier sind. Es ist schön, wenn wir als Gemeinde unsere perfekte Lehre bewahren. Und es ist schön, wenn wir uns gerade von ihr Lehren abtrennen, weil das zerstört eine Gemeinde und das zerstört den Geist. Aber bei dem Ganzen dürfen wir nicht vergessen, dass wir dafür da sind, Gottes Liebe in die Welt zu tragen. Dass wir dafür da sind, einander zu lieben, um so ein Zeugnis vor den Menschen zu sein. Und diese ganzen Sachen, die gehören zu dem Überwinden mit dazu. Wir sind in einer gefallenen Welt und wir müssen hier leben oder wir dürfen hier leben und wir dürfen den Auftrag Gottes ausführen. Und das ist, was es heißt zu überwinden, in dieser Welt standhaft zu bleiben. Die Sachen, die Welt macht, nicht mitmachen, aber dennoch uns nicht von ihnen abzugrenzen, weil wie sollen sie von Gottes Liebe erfahren, wenn keiner da ist, der sie ihnen sagt. Und dafür möchte ich noch zusammen mit euch beten, möchte das zusammen vor Gott bringen, dass wir das wirklich für uns aufnehmen. Herr, ich danke dir für dein Wort und für deine Bibel, Herr. Ich danke dir dafür, dass wir aus deinem Wort Wahrheiten entnehmen können, die wir so mit unserem verdorbenen Ich einfach gar nicht wahrnehmen könnten. Ja. Ich danke dir dafür, dass du uns aufbaust, dass du uns ermahnst, dass du uns nicht da stehen lässt, wo wir sind. Weil wenn wir nicht täglich Buße tun, dann merken wir, dass wir abrutschen und dass wir wirklich unserem Fleisch immer mehr nachgeben. Ja, und Herr, das möchten wir nicht. Wir möchten das unterbinden, wir möchten überwinden, wir möchten unser Fleisch Tag für Tag absterben oder abtöten und möchten eines Tages zusammen mit dir im Paradies sein, Herr. Das ist unser Ziel und wir möchten auf diesem Weg so viele Menschen wie möglich davon erzählen, von diesem wunderbaren Strand, den du für uns vorbereitet hast, dass wir dort zusammen mit ihnen sein können, Herr. Hilf uns wirklich, dass wir diese Liebe zu den Menschen, Liebe zu den Verlorenen, dass wir das wieder aufbauen, die Liebe zu dir, Herr, dass wir das wieder stärken, indem wir Zeit mit dir verbringen, indem wir Zeit in deinem Wort verbringen, Herr. Ja, bitte segne uns dabei und hilf uns, dass wir nicht niedergeschlagen sind, wenn wir mal wieder an unsere Grenzen kommen, sondern dass wir wieder auf dich vertrauen und dass wir uns bei dir geborgen wissen, Herr. Danke dir für diesen Tag. Amen.